Auf Leben, der Podcast.
Der Ansatz, den Alba Berlin mit Sport vernetzt verfolgt, nämlich den Zugang zu Sport und Bewegung als eine Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen, der liegt uns als Stiftung ganz, ganz nahe.
Wir wissen, dass wenn Kinder Sport kennenlernen, Sport mögen, Sportlerinnen werden, dass das sehr identitätsstiftend ist. Und wenn das gut läuft, wachsen die in eine Kindheit und Jugend rein und es entwickelt sich dieser berühmte dritte Ort.
Dieses Zusammenwirken von Kitas, von Schulen, von Sportvereinen auf der kommunalen Ebene, das hat diesen riesengroßen Vorteil, dass der Sport dorthin kommt, wo die Kinder sind. Und das hilft einfach enorm, gerade die Kinder zu erreichen, die in Risikolagen aufwachsen und die auch genau die Kinder sind, die jetzt unter den Pandemiefolgen besonders leiden.
Eigentlich geht es darum, wer hat denn Lust einzusteigen in eine neue Idee? Wir glauben, dass sowohl Schulsport als auch Vereinssport, übrigens unabhängig von schwierigeren Nachbarschaften, es braucht eine neue Idee, wie man das aufbaut.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aufleben, der Podcast. Mein Name ist Tobias Rohe und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Sport verbindet. Das gilt fürs Zuschauen und erst recht fürs Selbermachen. Wohl nicht zufällig sind über 23 Millionen Menschen in Deutschland Mitglied in einem Sportverein. Das ist mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Zugang zu Sport und Bewegung im Verein oder außerhalb haben aber nicht alle. Für Kinder und Jugendliche in Risikolagen ist die Wahrscheinlichkeit, keinen Zugang zu Sport zu haben, deutlich höher als bei anderen Kindern und Jugendlichen. Und das ist in den letzten Jahren nicht besser geworden, eher im Gegenteil. Mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hat sich die Lage sogar noch verschärft. Auch diesen Kindern und Jugendlichen soll die Initiative Sport vernetzt von Alba Berlin helfen. Der Basketballverein und mehrfache deutsche Meister arbeitet deutschlandweit gemeinsam mit Sportvereinen und anderen Organisationen daran, allen Kindern Zugang zu Sport und Bewegung zu ermöglichen. Und das unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Identität und geistigen oder körperlichen Fähigkeiten. Unterstützt bei der Umsetzung wird das Projekt vom Programm Aufleben – Zukunft ist jetzt. Warum das so ist und wie die Zusammenarbeit genau funktioniert, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Und das sind einerseits Henning Harnisch, Basketball-Europameister von 1993 und heute Vizepräsident von Alba Berlin. Und mit Ursula Czeitai, ihres Zeichens Programmleiterin von Aufleben – Zukunft ist jetzt. Frau Czeitai, Herr Harnisch, schön, dass Sie hier bei mir im Podcast sind.
Hallo Herr Rohe. Hallo Herr Harnisch.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Harnisch, wie lange gibt es denn das Projekt Sport vernetzt schon?
Na, wir schließen eigentlich gerade das erste Projektjahr ab. Also es gab ein Jahr Planung, knappes, und jetzt läuft das deutschlandweit. Das Projekt Sport vernetzt ist deutschlandweit angelegt und wir haben quasi sozusagen die Grundlage bei uns erarbeitet, bei Alba, und bauen das jetzt Stück für Stück aus.
Und können Sie uns mal erklären, wie das genau funktioniert?
Ja, der Kern der Idee ist, dass wir Sport sozialräumlich denken und auch so arbeiten. Das heißt, wir definieren Stadtgebiete, und zwar Stadtgebiete, in denen Kinder nicht so privilegiert aufwachsen. Solche Stadtgebiete gibt es deutschlandweit. Man kennt das unter dem Begriff der sozialen Stadt. Das heißt jetzt sozialer Zusammenhalt. Rund 1000 Stadtgebiete sind das, irre viel am Ende. Und dort gucken wir, wie viele Kindergärten, Grundschulen es gibt und ob es vor Ort nicht einen aktiven Sportverein gibt, der sozusagen die Verantwortung für die Umsetzung der Idee ist. Die ist nämlich, dass wir miteinander alle Bildungsorte und den Sportverein im Zusammenspiel mit der Kommune denken und halt gucken, wie man ganzheitlich besser und anders den Sport von unten aufbauen kann. Es gibt in Deutschland irre gute Sporttradition und Schulsportideen und auch Vereinssportideen, und es gibt auch immer tolle Menschen, die tolle Sachen machen. Man muss aber sagen, dass strukturell das Miteinander von Bildungsorten mit den Sportvereinen und Bildungsorten untereinander, das ist ausbaufähig. Da gibt es wenig Ideen, wie man das miteinander machen kann, dass mehr Kinder besser in den Sport reinwachsen, Mädchen wie Jungen. und dass man vor allen Dingen Übergänge thematisiert. Das ist so witzig. Ich mache seit Jahren eine Umfrage bei Sportlehrern an Grundschulen bei uns in der Stadt und frage sie immer, ob sie die örtlichen, also die Nachbarkitas kennen. Und ich bin noch nie zur zweiten Frage gekommen. Ich möchte sie eigentlich fragen, ob sie wissen, was da läuft in Richtung Bewegungsangeboten. Also die Sportlehrerin kennen die Kitas nicht und wundern sich aber sehr oft oder sagen das auch, dass die Kinder mit immer schlechteren sportlichen Grundwissen an die Schule kommen. Und das wäre so ein typischer Hebel. Also wie verbindet man sportlich Kita mit Grundschule und wie verbindet man sportlich Kita und Grundschule mit dem lokalen Sportverein?
Ja, haben Sie denn mal ein Beispiel dafür, wie das konkret funktioniert?
Na, unser hoffentlich Vorbild ist die Gropiusstadt. In der Gropiusstadt im Süden von Berlin, da leben ja über 30.000 Menschen. Und da arbeiten wir mit 8 Kitas und 10 Grundschulen und haben einen eigenen Sportverein gegründet, weil da kein Sportverein vor Ort war, der so diese Idee selber stark machen konnte mit uns. Es gibt ja jetzt Alba Gropiusstadt und im Schul- und Kita-Alltag entwickeln wir Ideen, dass auch durch Trainerinnen von Alba Kinder mehr Sportangebote an den Bildungsorten kriegen. Und wir arbeiten daran, dass diese Vernetzung läuft. Beispielsweise gehen die Vorschulkinder aus der Kita in die Nachbarschule mit einer Erzieherin und einer Alba-Trainerin in den Sportunterricht. Oder wir haben sowohl ein Kitasportangebot als auch ein erste, zweite Klasse Beispielangebot für diese Kinder, die aus dem Bildungsort rausführt. Und ich möchte jetzt keinen Städtenamen nennen, aber so das totale Anti-Beispiel, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist eine Stadt, eine Universitätsstadt, die haben auch so eine Siedlung, da leben 8.000 Menschen, ist auf dem Berg gegenüber der schönen Altstadt, bald kommen Sie drauf, welche Stadt das ist. Also neben 8.000 Menschen, es gibt 4 Kitas, eine Grundschule und eine weiterführende Schule und es gab da traditionell 2 Sportvereine. Die Sportvereine sind aber in den letzten Jahren weggezogen und jetzt gibt's da oben auf diesem Berg keinen Sportverein mehr, aber weiterhin die Bildungsorte und es wird nicht passieren, dass Kinder von diesem Berg runter in die Stadt gehen, in die Sportvereine und alle wissen das, also die Leute aus Kita und Schule, die Stadt weiß das, ob das jetzt Bürgermeisterin ist, Sportamt, aber niemand tut was. Und ich glaube, darum geht es halt auch, sozusagen die jeweilige Lage zu analysieren und zu gucken, was man ändern kann. Und das ist uns halt auch sicher wichtig, dass das nicht so eine trockene Angelegenheit nur ist, sondern eigentlich geht es darum, wer hat denn Lust einzusteigen in eine neue Idee? Und wer hat Lust, sich auf so eine Reise vor Ort zu begeben und zwar nicht so als Einzelkämpferin, sondern in einem Zusammenspiel, weil wir glauben, dass sowohl Schulsport als auch Vereinssport, übrigens unabhängig von schwierigeren Nachbarschaften, es braucht eine neue Idee, wie man das aufbaut. Vor allen Dingen, weil die Ganztagsschule ja sagt, die deutschlandweit kommen wird und oft schon da ist, unser Schulsport und Vereinssport ist so nicht mehr logisch. Man muss da ganz anders ein neues Miteinander herstellen.
Ja, verstehe. Und das heißt, Sie bringen eigentlich alle Akteure, die irgendwas mit Sport und Ausbildung in Sport, Heranführung an Sport zu tun haben, bringen Sie eigentlich zusammen, vernetzen das, wie das ja auch schon im Titel heißt. Was ist denn genau das Ziel, beziehungsweise wie hilft das Projekt ganz konkret den Kindern?
Na, wir wissen das. Ich sage nicht mehr, wir glauben das. Das ist ja ähnlich mit den anderen beiden Schulfächern, die selten im Mittelpunkt steht, Kunst, Musik. Wir wissen, dass wenn Kinder Sport kennenlernen, Sport mögen, Sportlerinnen werden, dass das sehr identitätsstiftend ist. Und wenn das gut läuft und da gute Strukturen sind und gute Menschen, wachsen Kinder mit und durch Sport und dann einzelne Sportarten, das muss nicht immer Basketball sein, es kann alles sein, wachsen die in eine Kindheit und Jugend rein und es entwickelt sich dieser berühmte dritte Ort, weil wir wollen ja nicht nur, dass Sport an den Schulen läuft, wir wollen auch nicht, dass in der Freizeit man nur zu Hause ist oder dort abhängt, sondern das ist ja die größte Stärke, finde ich, von Sportvereinen, wenn die gut aufgestellt sind, dass das ein dritter Ort ist. Das ist wie so ein Kinder- und Jugendclub. Und wenn man das gerade in diesen Nachbarschaften, wo es nicht so einfach ist, mal wirklich ernsthaft macht und auch Ideen entwickelt, wie soziale Arbeit und Sport zusammenwachsen, ich glaube, dann entwickeln wir Ideen, und das hört sich so groß an, aber warum nicht, dass halt viel mehr Kinder, Mädchen und Jungen und später Jugendliche in etwas reinwachsen, was selber Bildung ist, aber auch hilft, dass halt andere Bildung, schulische Bildung einfacher wird. Man muss nur mal darüber nachdenken, also es ist im Jahr, sind 170 Tage, ist halt keine Schule. Das sind die Wochenenden und die Ferien. Und wir haben ein System, was ein Zufallssystem ist, was vor Ort läuft, welche Vereine was anbieten. Die wenigsten Sportvereine definieren sich über Ferienaktivitäten. Aber da ist ja eigentlich die meiste Zeit, ne? Und wenn wir Ideen entwickeln, die halt gerade schulfreie Zeit stärkt, im Zusammenspiel mit, man lernt die Kinder und Jugendlichen an den Bildungsorten kennen, dann profitiert man enorm. Und das ist natürlich ein riesengroßes Ziel, aber ich glaube, das ist ein machbares Ziel.
Ja, ich wollte Sie fragen, warum diese Art von Hilfe, die Sie da geben, notwendig ist. Aber Sie haben es eigentlich gerade schon gesagt, denke ich. Die Schule deckt eben nicht das ganze Leben ab, ja, sondern es gibt noch sehr viel daneben.
Genau, ich bin so ein typischer Günstling so von so einer 70er Jahre Westdeutschland in den Sport reinwachsen Idee damals, und ich verkläre das auch nicht, also das war keine Ganztagsschule, aber es gab immer diesen Typus Sportlehrerin, der oder die immer einerseits jemand war, der im Unterricht was hergestellt hat, ein sympathischer Mensch neben seiner Rolle als Autorität, und dann aber immer an der Schule was hergestellt hat, also im Außerunterrichtlichen, eine AG, in welcher Sportart auch immer. Und dann, und jetzt kommt's, auch immer jemand war, der den Übergang hergestellt hat Richtung Sportverein, weil er selber da tätig war, er oder sie. Und diese Figur ist ausgestorben, die gibt es eigentlich nicht mehr. Die ist durch niemanden ersetzt worden. So, und jetzt sagt man gleichzeitig, Sportvereine sollen das lösen, Sportvereine können das nicht alleine lösen. Deswegen komme ich ja zu der Ganztagsschule, dass sie so ein wichtiger Schlüssel ist. Wir müssen das neu bauen und neu herstellen, und wir müssen uns fragen, wie wir Lehrerinnen ausbilden, wie wir Erzieherinnen ausbilden und wie wir Perspektiven schaffen, dass halt so ein geeigneter Mensch, also so ein Trainertypus, das auch sozusagen als Arbeit machen kann. Also Sportvereine arbeiten mit Leuten normalerweise, die das ehrenamtlich machen. Und ich frage mich, warum machen wir daraus nicht ein Beruf, also Mitarbeit an den Bildungsorten und auf der Grundlage dann Ferien-Freizeitarbeit. Ich glaube, weil wir mehr Menschen brauchen, die dann in diesen Feldern Unterricht, außerunterrichtlich, außerschulisch miteinander arbeiten, dass das alles einen Sinn ergibt und eine Schule, eine Hortleitung und eine Vereinsleitung mit der Kommune und Partnern wie halt tollen Stiftungen, die das alles mitleben, mitorganisieren und stark machen und darin eine große Perspektive sehen.
Ja. Frau Czajtai, Sie als Programmleiterin von Aufleben Zukunft ist jetzt, Sie leiten ein Programm, das ja dafür da ist, eben Kinder zu stärken, sie resilient zu machen und ja, stark fürs Leben zu machen. All das ist ja ganz offensichtlich, wie man jetzt Herrn Harnischs Worten entnehmen kann, also der Kerngedanke von Sport vernetzt. Trotzdem die Frage an Sie, warum fördern Sie ausgerechnet Sport vernetzt?
Herr Rohr, Sie haben es gerade schon gesagt, das Ziel von Aufleben ist in erster Linie, Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Pandemiefolgen zu unterstützen. Und eine Pandemiefolge, die ganz deutlich auf der Hand liegt, das haben Sie vorhin auch schon erwähnt, ist der Bewegungsmangel, dieses Zuhause-Sein, nicht mehr rauskommen. Und da liegt es natürlich auf der Hand, erstmal auch Sportprojekte zu fördern. Das tun wir übrigens in einem großen, großen Stil im Programm Aufleben. Circa ein Drittel der Projekte gibt als Ziel an, die physische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern. Und dieser Aspekt von wieder ein Teil einer Gruppe zu werden, Teil eines Sozialgefüges zu sein, das ist auch was, was Kinder jetzt im Moment sehr brauchen und auch im Sport sehr gut finden können. Aber das trifft ja erstmal ganz allgemein auf Sportprojekte zu und ist noch nicht so spezifisch auf Sport vernetzt. Und Sie fragen danach, warum fördern wir Sport vernetzt? Der Ansatz, den Alba Berlin mit Sport vernetzt verfolgt, nämlich den Zugang zu Sport und Bewegung als eine Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen, der liegt uns als Stiftung ganz, ganz nahe. Als Deutsche Kinder- und Jugendstiftung arbeiten wir immer daran, dass dieses gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen nicht so versäult ist, dass es nicht am Vormittag die Aufgabe der Schule ist, am Nachmittag der Jugendhilfe, bei den kleinen Kindern die Kita und so weiter, sondern dass es wirklich eine Verantwortungsgemeinschaft braucht für Kinder und Jugendliche, damit sie gut aufwachsen können. Eben genauso auch beim Thema Sport und Bewegung. Das, was Herr Hanisch beschrieben hat, nämlich dieses Zusammenwirken von Kitas, von Schulen, von Sportvereinen auf der kommunalen Ebene, das hat diesen riesengroßen Vorteil, dass der Sport dorthin kommt, wo die Kinder sind, dass die Kinder nicht diesen Weg schaffen müssen von dem Ort, wo sie sich aufhalten, zu einem anderen Ort, sondern der Sport kommt zu ihnen erstmal in die Kita, in die Schule, in den Sozialraum. Und das hilft einfach enorm, gerade die Kinder zu erreichen, die in Risikolagen aufwachsen und die auch genau die Kinder sind, die jetzt unter den Pandemiefolgen besonders leiden. Genau, also wir schätzen diesen Ansatz sehr, Bildung, gutes Aufwachsen als Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir Sportvernetzt sehr, sehr gerne unterstützen.
Jetzt ist es ja so tatsächlich gewesen, dass viele Kinder und Jugendliche während des Lockdowns oder der Lockdowns fast nur zu Hause waren. Sie haben sich wenig bewegt. Was für Folgen für die körperliche und psychische Gesundheit können Sie denn, Frau Czajtai, aus Ihrer Erfahrung beobachten?
Ich starte vielleicht einmal andersrum, nämlich positiv. Wir hatten in Berlin während auch der Pandemiezeit für den Kinder- und Jugendsport, der draußen stattgefunden hat, bis zum Alter von 14 Jahren, da konnte ganz viel ganz lange stattfinden. Zwar mit ganz, ganz strengen Hygienemaßnahmen, aber das war so deutlich dort, wo das stattgefunden hat. Das war so ein wichtiger Anker im Alltag der Kinder und Jugendlichen, der wirklich eine ganz wichtige Struktur war in dem Moment, wo alles andere an Fixpunkten einfach weggebrochen ist. Und andersrum, wenn man sich das andersrum anguckt, dann war diese Erfahrung, dass Strukturen nicht verlässlich sind, gerade für Kinder, die viel Verlässlichkeit brauchen, das war extrem schwierig. So, und jetzt sind es Dinge, die sich eingeschlichen haben, dieses Zuhause-Sein, verbindlich wieder rausgehen, sich in Gruppen zu bewegen, das sind einfach Dinge, die wieder neu eingeübt werden müssen. Wenn man ganz konkret guckt auf Studien, dann sieht man, dass bei vielen Kindern die Bewegungszeit abgenommen hat, die Bildschirmzeit hat zugenommen. Es gab Studien dazu, dass viele Kinder stark zugenommen haben in der Zeit. Es gibt bei kleineren Kindern die Hinweise auf motorische Defizite. Also da gibt es eine ganze Reihe von handfesten physischen Folgen und es gibt auch zahlreiche Studien zu der psychischen Lage von Kindern und Jugendlichen, wo Sport eben auch eine Rolle spielt, sich gut zu fühlen. Und während der Corona-Zeit haben ganz viele Kinder und Jugendliche formuliert, dass es ihnen einfach auch mental nicht gut geht.
Wie helfen denn da Sport und Bewegung ganz konkret? Also dabei, den Kindern sich wieder gut zu fühlen. Natürlich, ja, dass es körperliche Vorteile hat. Also ich meine, das liegt auf der Hand, ja. Wie helfen Sport und Bewegung aber ja dabei, sich wieder gut zu fühlen? Warum ist das so? An Sie beide auch gefragt.
Das fällt mir fast schwer zu beantworten, weil es für mich so klar ist. Ich bin gleichzeitig aber auch gar kein Wissenschaftler. Ich finde immer so, dieses Schlagen ist, wenn man was herstellt mit den Kindern, sagen wir mal in der Sporthalle, ob das jetzt im Unterricht ist oder wo auch immer, und man macht was Gutes, so aus so einer pädagogischen Sicht, das funktioniert eigentlich immer total gut und leicht, gerade im Grundschulalter oder auch wenn man Kitasportangebote macht. Also das ist eigentlich nie ein Kampf oder eine Qual, sondern Kinder wollen sich total gerne bewegen. Es ist ja auch so, wir wollen das doch gar nicht immer kontextlos machen, sondern wir kämpfen auch mittlerweile mit den Bildungsorten dafür, dass die sozusagen bewegungsfreundlicher angelegt werden, weil das selbstständige Spielen ist natürlich eine total schöne Grundlage für auch andere Formen von Spielen. Und es ist auch immer, was ja alle wissen, dieses Vorher-Nachher oder wie es ist, wenn halt Kinder sich nicht bewegen können über einen längeren Zeitraum, wie dieses ungeduldig werden. Ne? Deswegen ist das natürlich eine Folter für jedes Kind, ob das jetzt ein Monat ist oder ein Jahr, einfach bewegungslos in einem Raum zu sein.
Es ist also ein Grundbedürfnis, ja, die Bewegung.
Ja, absolut. Ja. Und ich glaube nochmal, dieses Reinwachsen in Sport dann als Steigerung und das Reinwachsen in Spiele, das ist natürlich menschliche Kultur. Also es ist ja auch verrückt. Wer denkt sich denn ein Spiel aus, wo so ein Korb auf 3,5 Meter hängt oder ein Ring mit einem Netz und wir das jetzt so selbstverständlich sehen? Das haben sich Menschen ausgedacht und Millionen, Milliarden Menschen spielen das Spiel gerne.
Wie ist das denn jetzt? Wir haben es gesagt oder Sie haben es auch beide gesagt, während der Lockdowns waren Kinder nicht in Bewegung, hatten mehr Bildschirmzeit, weniger Bewegung. Wie können denn Kinder jetzt, wo sie das sozusagen sich angewöhnt haben, wie können die jetzt wieder zurück zum Sport kommen?
Also meiner Einschätzung nach sind verschiedene Sachen ganz wichtig. Ein Punkt, den ich da sehe, ist die Verlässlichkeit. Dass es wirklich kontinuierliche Angebote gibt, die nicht heute mal stattfinden und morgen nicht, sondern wo Kinder und Jugendliche wirklich wissen, das findet statt, da ist ein Trainer, eine Trainerin, die kenne ich, dass es auch die Möglichkeit gibt, da eine Beziehung aufzubauen und wirklich langfristig an etwas teilhaben zu können.
Frau Tscheiter, jetzt im Programm Aufleben Zukunft ist jetzt, gibt es da noch andere Ansätze, jetzt neben Sportvernetzt, andere Dinge, die Sie fördern, die genau das jetzt wieder zum Ziel haben, Jugendliche zurück zum Sport zu bringen? Und wie geht das?
Also wir haben ein weiteres Projekt, das ganz eng verwandt ist mit Sport vernetzt, nämlich Bundesliga bewegt, die in Kooperation mit der DFL-Stiftung, die einen ganz ähnlichen Ansatz fahren, wo Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga auch in ihren Kommunen Kinder und Jugendliche an verschiedenen Bildungsorten erreichen wollen und auch ein systematisches Angebot aufbauen wollen. Das ist ganz nah an Sport vernetzt. Und ansonsten sehen wir im Programm Aufleben, dass ganz viele Projekte, die sportzentriert sind, auch beantragt werden von Nicht-Sportvereinen. Also dass auch Jugendhilfeträger auf den Sport zurückgreifen als ein Mittel in ihrer sozialen Arbeit. Genau, dass es Sportinitiativen sind, die eine andere Form haben als ein Sportverein. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt zu Ihrer Frage von vorhin. Was braucht es jetzt, um Kinder und Jugendliche wieder in den Sport zu bringen? Ich finde, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, über die Qualität der Angebote zu reden, die passiert. Also es ist nicht egal, was da passiert, dass einfach irgendein Sportangebot umgesetzt wird, sondern dass auch die Qualität wirklich stimmt. Weil gerade um Kinder und Jugendliche zu erreichen, die sich selbst bisher noch nicht als Sportler, als Sportlerin empfinden, die vielleicht motorisch gerade nicht so top sind, die brauchen auch Angebote, die sie gut abholen, ohne ihnen ein defizitäres Gefühl zu geben, die einfach mal Spaß und Freude vermitteln und darauf aufbauen. Also was zum Beispiel nicht funktioniert, ist mit einem ganz, ganz leistungsorientierten Angebot schon von klein auf einzusteigen und Druck aufzubauen und dann wieder die auszuschließen, die sich vielleicht schwer tun mit den Sportsachen. Also man muss da schon sich auch wirklich qualitativ, methodisch, pädagogisch viele Gedanken machen, wie genau das Angebot aussehen soll, das man dann umsetzt.
Jetzt mal an Sie beide gefragt, wenn Kinder, die jetzt über die Pandemiezeit keinen Sport gemacht haben, wenn Sie die wieder zurückbringen in Sport durch Ihre Programme, sind die anders als vorher? Hat sich da was verändert? Wie erleben Sie das in der Praxis?
Also ich kann erzählen, was ich oft höre, was Trainer und Trainerinnen berichten. Das fände ich auch interessant von Ihnen zu hören, Herr Hanisch, ob das so auch bei Ihnen ankommt. Ich höre das oft, dass sich jetzt die Menschen an der Praxis einen höheren Betreuungsschlüssel wünschen. Also sie meinen, dass es manchmal schwieriger ist, mit Gruppen zu arbeiten, weil es jetzt Kinder gibt, die sich sehr zurückziehen. Das heißt, die eine engere Ansprache brauchen, um wieder so aus ihrem Schneckenhaus rauszukommen und richtig mitzumachen. Und es gibt Kinder, die sich jetzt schwerer tun als vorher, sich so Gruppenregeln anzupassen. Also die so ein bisschen auffälliger in ihrem Verhalten sind und mehr Aufmerksamkeit brauchen. So dass der Job einer Trainerin, eines Trainers ganz schön anspruchsvoll ist.
Ja, das kann ich natürlich total teilen. Ich selber bin auch nicht ein Trainer, aber genau wie Sie kriege ich schon sehr viel mit. Und darum geht's. Das sind natürlich tiefe Folgen und sozusagen nicht nur das Gegenarbeiten und das wieder in Form bringen, wortwörtlich, ist gerade das Hauptthema, sondern auch ein Stück weit unabhängig davon, wie schafft man es, Strukturen anzulegen, die halt grundsätzlich auch in den nächsten 10 Jahren helfen, dass da die Kinder besser reinwachsen und auch man sozusagen gegen dieses ganze Lähmende, was wir ja alle kennen, auch durch eigene Kinder, so dieses Rumdaddeln, dagegen kann man ja gar nichts haben erstmal, aber ich glaube, das Gegenprogramm muss man halt stärken. Also diese Kombination, dass man was einerseits Kurzfristiges leistet jetzt und die Leute miteinander arbeiten, aber dass das die Grundlage ist für ein mittel- und langfristiges Ziel, dass wir anders und mehr sagen können, dass Deutschland wirklich ein Sportland ist. Und das macht man daran fest, wie halt Kinder, gerade die, die nicht privilegiert aufwachsen, in den Sport reinwachsen können, dauerhaft da drin bleiben. Und wie Sie sagen, nicht nur im Leistungssport, sondern generell im Sport. Und wie wir sozusagen so eine Lernkultur schaffen, die hergestellt wird für die Leute, die in diesem Feld arbeiten, dass da so eine Kultur entsteht des Miteinanders, dass die Leute auch wissen, was sie da eigentlich gerne machen wollen.
Frau Tscheiter, der Harnisch hat es gerade gesagt, es geht um langfristige Ziele auch dabei. Wenn Sie jetzt mal ein Jahr in die Zukunft schauen und sich vorstellen, was sich dann aus der Förderung von Sport und Bewegen durch Aufleben entwickelt haben könnte, welcher Anblick würde Ihnen denn da am meisten Freude bereiten?
Also so ganz konkret würde mich das natürlich extrem freuen, wenn die vielen Kinder, die durch die vielen, vielen Projekte, die einen Sport- und Bewegungsschwerpunkt haben, wenn die auch in einem Jahr noch dabei sind, wenn die vielleicht ihre Sportart gefunden haben oder ihr Angebot, das ihnen Spaß macht, wenn Aufleben da helfen konnte, ein Türöffner zu sein für einen Zugang zu der Gestaltung von einer eigenen Sportbiografie. Das würde mich auf der Ebene extrem zufrieden machen. Und auf einer anderen Ebene, also auf einer Metaebene, hoffe ich sehr, dass es uns mit Aufleben gelingt, dass wir, wenn über Sport und Bewegung gesprochen wird, immer wieder auch den Fokus genau auf die Kinder setzen, die nicht so ganz einfach im Sportverein landen, sondern Unterstützung brauchen, um teilhaben zu können.
Herr Harnisch, auch an Sie stelle ich die Frage jetzt mal zum Schluss. Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft? Wie soll es für Sport vernetzt weitergehen?
Ja, ich glaube, wir hatten jetzt ein total interessantes Startjahr, was jetzt durch eine große Veranstaltung, unseren Summit, zu Ende gegangen ist. Ich glaube auch gut, so wie so ein stilles, nettes Ausrufezeichen, dass da was entsteht und dem wollen wir nachher weiter nachgehen. Wir sind sehr viel unterwegs, es machen jetzt 30 Städte mit. Das werden wir selber auf diese Art nicht jetzt so ewig weiter ausbauen können, aber merken, es gibt so viele logische Ideen. Also Sportamt Düsseldorf ist dabei als sozusagen Manager der Idee. Ein Sportamt heißt, steht letztlich für alle anderen Sportämter. Wir haben ein paar ausgezeichnete Unis dabei, Lüneburg und Mainz und Duisburg-Essen, die Humboldt-Uni. Es gibt insgesamt 40 Sportunis. Warum holt man die nicht rein? Und so weiter. Ich glaube, es ist so sehr viel Qualität da von Leuten und auch Leuten, die halt wichtig sind in Strukturen. Und das Ziel ist, dass man es irgendwann schafft, dass wirklich an diesen 1000 Orten in Deutschland, jeder kennt ein paar davon, die oft auch stigmatisiert sind, dass da die Kinder sehr ordentlich in den Sport reinwachsen können. Dann werden wir davon profitieren, dass diese Kinder andere Kinder sein werden. Und übrigens, und das ist ja eine schöne Wechselwirkung, auch ein paar haben, Mädchen wie Jungen, die auch sehr, sehr gute Sportlerinnen werden. Und das ist ja auch nicht verboten.
Das ist ein sehr schönes Ziel, wenn ich so sagen darf. Das sagt Henning Harnisch. Er ist Vizepräsident von Alba Berlin. Herzlichen Dank, dass Sie heute mit dabei waren in diesem Podcast. Frau Tscheitai, auch Ihnen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke auch.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von Aufleben, der Podcast, angekommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei wären. Dann berichtet mein Kollege Wieland Mikulajczyk von dem Mentoring-Programm Baloo und Du, das sich Kindern in Risikolagen annimmt. In Chemnitz hat er den 10-jährigen Lukas und die 26-jährige Kim bei einem gemeinsamen Ausflug getroffen. Wenn Sie diese und alle anderen kommenden Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie am besten Aufleben, der Podcast. Das können Sie überall tun, wo es gute Podcasts gibt, ob bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder allen anderen Plattformen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie Aufleben, der Podcast, weiterempfehlen. Oder schicken Sie uns Feedback, Fragen oder Themenvorschläge an podcast@auf-leben.org. Mehr Informationen zum Programm Aufleben Zukunft ist jetzt, finden Sie auf unserer Webseite unter www.auf-leben.org. Schauen Sie doch gerne dort auch mal vorbei. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Aufleben, der Podcast.